wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Woche 8 in der NFL ist abgedreht. Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Natürlich auch diese Woche wieder für euch am Start. Diese Woche mit dabei Sebastian Mühlenhof, Florian Harrer und ich, Patrick Rebin. Ja, wie gesagt, Woche 8 ist vorbei und rum und deswegen fangen wir auch gleich mal an mit dem Spiel der Miami Dolphins gegen die Baltimore Ravens, das die Dolphins mit 0-40 grandios verschenkt haben. Ja, da kam so einiges zusammen. Nicht nur ein 40-Burger, den sie eingeschenkt bekommen haben, sondern auch noch ein Shutout, weil sie mit 0 Punkten aus dem Spiel rausgegangen sind. Sebastian, Florian, bei den Dolphins lief dieses Wochenende überhaupt gar nichts zusammen. Sie bekamen gegen die Ravens einfach keinen Zugriff aufs Spiel. Da fragt man sich natürlich, woran hat's gelegen, wa?
Ja, ist eine gute Frage, aber im Endeffekt ist es ganz einfach erklärt. Die Offense der Miami Dolphins ist einfach absolut nicht existent. Wenn wir mal uns das Ganze angucken, Matt Moore kriegt es bei fehlendem Druck, als wenn er wirklich keinen Druck auf sich drauf hat, spricht er nur 57% seiner Pässe an den Mann. Und das spricht schon dafür, dass es dort nicht funktioniert. Jay Ajayi ist seit Wochen einer Schatten seiner selbst. Ich habe es vor der Saison geahnt, ich habe es auch angesprochen, dass er nicht die Leistung bringen wird von letzter Saison. Er hat es bewiesen, 13 Carries, 23 Yards, wovon der eine Carry für 21 Yards war. Also das heißt, bei 12 Carries 2 Yards. Ist schlecht, das muss man auch einfach dann so sagen. Und ja, die Baltimore Ravens haben dann wirklich mit ihnen gespielt, wie sie wollten. Gerade mit einem gesunden Brandon Williams wieder zurück, haben sie die Schwächen der Dolphins gnadenlos aufgezeigt. Ich meine, die Dolphins stehen mit 4-3 immer noch gut da. Aber als Dolphins-Fans würde ich mir Gedanken machen, warum Matt Moore so schlecht ist. Und würde mir hoffen, dass Jay Cutler zurückkommt, weil da lief es ja wenigstens halb noch, auch wenn das jetzt natürlich hart ist. Aber Matt Moore hat nicht bewiesen, warum er das an den Quarterback bleiben sollte.
Ja, absolut. Und du hast es schon gesagt, 4-3 stehen die Dolphins immer noch. Das ist ziemlich erstaunlich. Und da muss man leider auch auf den jetzt kommenden Schedule blicken, weil sie halt in der Division mit den Patriots sind und die noch zweimal spielen müssen. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch mindestens eine Niederlage dazukommen. Und dann gibt's auch noch Matchups gegen die Broncos und die Chiefs und auch noch das Matchup mit den Bills natürlich in der Division. Das heißt, einige schwierige Spiele für sie und dementsprechend würde ich sie im Moment tatsächlich nicht als Playoff nicht unbedingt in die Playoffs rechnen, auch wenn sie ja im Moment eben bei 4-3 stehen. Sie sind aber das Team, das schlechteste 4-3 Team sozusagen, was die absoluten Punkte angeht. Also sie haben insgesamt einen Punkte-Margin von ungefähr minus 70. Aber trotzdem ist es geschafft, 4 knappe Spiele zu gewinnen und dafür halt schon zweimal komplett ausgeschattet zu werden sozusagen. Also einmal 40-0 zu verlieren und dann ja das andere Spiel gegen das London-Spiel damals gegen die Saints auch 20-0 verlieren, was ja auch quasi komplette Arbeitsverweigerung war. Und ja, deswegen wird es noch eine sehr spannende Saison für das Team werden.
Ja, und noch kurz als Addition, wo du es gerade schon gesagt hast, Florian, zu den Punktedifferenz. Sie sind das einzige Team in der Liga, die es noch nicht geschafft haben, in 7 Spielen 100 Punkte zu holen. Sie haben erst 92 Punkte erzielt. Ich denke, das spricht eigentlich dafür, dass wirklich sehr, sehr viel schief läuft bei den Dolphins in der Offensive.
Ja, Sebastian, du hast es vorhin schon angesprochen, dass vor allem die Offensive bei den Dolphins so ein bisschen das Manko ist, aber ich habe mir jetzt mal die Stats des Spiels so ein bisschen angeguckt, ja, und es war wirklich nicht nur die Offensive, das ist auch, wenn du den Rush, sage ich mal, generell betrachtest bei den Dolphins, hast du offensiv 45 Rushing Yards und defensiv 174 zugelassen. Totalversagen, sowohl offensiv als auch defensiv. Wie kommt das zustande? Beziehungsweise mal andersrum gefragt, die Dolphins haben doch vor 2 Jahren, glaube ich, war das, erst einen Damakong Su verpflichtet, also eigentlich einen ziemlich guten Defensive Lineman, der ihnen da auch beim Rush ein bisschen helfen sollte, defensiv. Aber wie kommt das dann zustande, dass du 174 Rushing Yards zulässt und selbst nur 45 erläufst?
Also offensiv hatten wir schon angesprochen, die 23 Yards von Jay Ajayi, die vor allem innerhalb von einem Carry großteils erreicht wurden und sonst da gar nichts kam. Ich erinnere mich noch, wie er letztes Jahr mehrere Spiele hintereinander hatte mit mehr als 200 Yards Rushing. Und das hat das Team dann natürlich nach vorne gebracht. Das fehlt dieses Jahr bisher komplett bei ihnen. Und dementsprechend geht dort im Running Game natürlich sehr wenig. Auf der anderen Seite, Baltimore hat eine, ja, doch durchaus gute Offensive Line. Auch wenn ja einer der Starter mit DeAndre ausfällt. Trotzdem haben sie da noch ein sehr gutes Paket vorne stehen. Und so geht halt dann auch, da ist ein Alex Collins, der bei den Seahawks es nicht ins finale Roster geschafft hat und dann sozusagen von den Baltimore Ravens aufgepickt wurde, eben ein Career-High von 113 Yards abspulen kann auf 18 Carries, also fast oder ja mehr als 5-6 Yards per Carry. Und da lag halt ein eindeutiges Mismatch vor, die Defensive Line der Falcons, Dolphins hatte überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie die Lücken zu stopfen und so hat auch dann eben ein Alex Collins, der, wie gesagt, in Seattle es nicht geschafft hat zu spielen, hier ein 100-Yard-Game hinlegen können. Und das stellt natürlich ein großes Problem dar.
Ja, noch, vielleicht noch dazu zu Alex Collins. Er ist der Running Back mit den meisten Yards per Carry. Er hat bis jetzt 6 Yards per Carry erlaufen und ist somit natürlich auch einer der Top Running Backs. Und dass er jetzt auch so involviert wird, spricht dafür, dass es man endlich verstanden hat in Baltimore, wie man ihn einsetzt. Wenn man sich das auch mal anguckt, die Lauf-Defense der Miami Dolphins ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sie sind laut Football Outsiders Platz 3, also die drittbeste Lauf-Defense. Sie haben wirklich nur diesmal sehr schlecht gespielt. Damakon Sue hatte 3 Stops im Run-Game, das war durchaus sehr gut, aber die Menschen um ihn herum, die Spieler um ihn herum müssen ja mehr machen im Endeffekt. Also wenn ich sehe, zum Beispiel Kuko Alonso, wenn wir jetzt hier noch drauf zu sprechen kommen, sollte sich konzentrieren darauf, dass er den Run vernünftig stoppt und nicht solche ja üblen Hits zu tätigen, im Endeffekt die unnötige Strafen provozieren und auch die Verletzung oder die Gesundheit von Spielern riskieren. Das ist vielmehr ganz wichtig. Es ist im Moment, glaube ich, viel im Unbewagen bei den Dolphins, die auch, wie gesagt, im Run-Blocking auch nichts hinkriegen. Also die Offensive Line ist einfach nicht stark genug. Sie kriegt nicht die Lücken frei für J.R. Jarji, der ja auch dadurch nicht viel machen kann. Es ist, wie gesagt, ich denke, im Moment passt es im Locker-Room vielleicht auch bei Miami Dolphins nicht, weil die Offense wirklich gar nichts da machen kann. Und ja, wenn die Defense einfach auch 30, 40 Minuten auf dem Spielfeld ist, dann wird es dann halt auch schwierig, entsprechend das zu stoppen. Wenn du einfach müde bist, hast du dann halt auch einfach keine Power mehr, um da entsprechend gegenzuhalten. Also von daher, ich denke, dass bei den Dolphins wirklich viel, viel schief läuft und man hat es in diesem Spiel wirklich, glaube ich, sehr, sehr gesehen, weil Baltimore Ravens wirklich sehr, sehr stark agiert haben auf beiden Seiten des Balles.
Ja, auf jeden Fall interessant und ich denke mal, das ist auch eine Entwicklung, die wir in Zukunft dann noch beobachten können. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach jetzt mal in der Division der Miami Dolphins, nämlich der AFC East, und springen weiter zum amtierenden Champion, zu den New England Patriots. Die haben diese Woche 21-13 gegen die mittlerweile Los Angeles Chargers gewonnen. Aber es läuft schleppend, aber es läuft beim Titelverteidiger aus Foxborough, New England. Was müssen die Patriots dringend verbessern, um eine Chance auf den Titel zu haben, beziehungsweise um überhaupt eine Chance zu haben, am Ende im Super Bowl spielen zu können?
Also die Offense der Patriots, die läuft ganz gut, würde ich sagen. Sie sind ja in den ganzen Statistiken, die es gibt, offensiv, vor allem im Passing Game, ziemlich weit vorne dabei. Das heißt, das läuft noch annähernd so gut wie letztes Jahr. Das Problem, das sich für sie darstellt, ist eindeutig die Defense, die ja in den ersten 7 Spielen ihrer Saison immer mehr als 300 Yards Passing zugelassen hat, außer zufälligerweise gegen genau Matt Ryan und jetzt eben dieses Wochenende gegen Philip Rivers. Der hat nur 212 Yards erwerfen können. Das heißt, dort sieht man schon mal eine kleine Verbesserung, auch dass die Chargers nur 13 Punkte geschafft haben, spricht ja dafür, dass es da in der Defensive ein bisschen vorangeht. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass der erneute Ausfall von Dont'a Hightower wieder schwer wiegt und man sehen muss, wie das Team das kompensieren kann. Ja, nichtsdestotrotz haben sie es wieder mal geschafft, mit immerhin 8 Punkten Vorsprung zu gewinnen. Sie sind jetzt 6-2 und damit in einer sehr guten Position. Also tied für den ersten Platz in der AFC-Conference, was natürlich eine gute Ausgangslage für den Rest der Saison ist. Und ja, was dem Team und den Fans aber zu bedenken geben sollte, ist, dass es wieder mal so ein Spiel war, wo der Gegner der Patriots noch im letzten Drive, ganz am Ende des Spiels, die Möglichkeit hatte, das Spiel zu gewinnen. Das hatten sie ja schon gegen die Houston Texans und gegen die Carolina Panthers und auch jetzt bei Thursday Night Football gegen die Tampa Bay Buccaneers war es wieder sehr eng und da konnten sie gerade so mit dem Sieg davonkommen. Und auch jetzt hatte Philip Rivers ja den Ball wieder an der 23-Yard-Linie von New England, hat dann leider halt eine Interception geworfen, dass das Spiel aus war und nicht vielleicht noch in Overtime gegangen wäre mit einer Two-Point-Conversion. Aber diese teils engen Siege, die man vor der Saison auch gar nicht so erwartet hatte, die führen halt jetzt dazu, dass es spannend ist um die Patriots, dass sie in einer guten Ausgangslage sind, aber das Ganze auf keinen Fall ein Selbstläufer werden wird in den nächsten Wochen.
Ich finde, Flo, du hast das sehr gut angesprochen. Was mir fehlt und was man auch irgendwie so das Gefühl hat, es fehlt diese Kaltschnäuzigkeit, die Patriots in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Guckt sich mal an, 6 Drives wurden mit Field Goal beendet, wovon auch nur 4 reinging, weil Gostowski 2 daneben geschossen hatte. Und somit fehlt da etwas. Also normalerweise, man kennt das ja, wenn der Gegner einen Fehler macht, sind die Patriots da, machen den Touchdown, bringen das Spiel zu Ende und machen früh dafür, dass der Gegner keine Chance mehr hat, das Spiel zu entscheiden. Und genau das fehlt mir so ein bisschen im Moment bei den Patriots. Ich weiß nicht, woran es liegt. Natürlich, die Defense ist jetzt nicht so stark. Sie haben jetzt gegen den Run wirklich viel zugelassen. Jetzt im letzten Spiel gegen Mark Ingram, der 132 Yards hatte bei 14 Carries. Natürlich mit dem Touchdown-Run über 85 Yards. Ansonsten fand ich auch die Secondary war ganz okay. Sie wurden aber auch nicht großartig getestet. Also wenn ich gucke, Philip Rivers, 17 von 30, das ist okay. Aber er hat halt bei Pässen über 10 Yards 7 von 12 an den Mann gebracht bei 127 Yards. Das heißt, wenn er noch besser gewesen wäre und auch das noch mehr getestet hätte, hätten die Patriots noch mehr ins Schwimmen gekommen, weil ich sehe in der Secondary doch durchaus noch einige Probleme. Und man kann aus Chargers-Sicht sich eigentlich sagen, das ist so ein Spiel gewesen im Endeffekt, wo man gewinnen kann, aber man selbst sich das verbaut hat. Man hat wahrscheinlich den schlechtesten Punt-Return aller Zeiten gesehen von Trevor Benjamin, der, glaube ich, keiner weiß, was er vorhatte in diesem Lauf. Das war wirklich absolut schwachsinnig, was er dort getan hat. Und sie haben sich im Endeffekt selbst ins Bein geschossen und haben sich um den Sieg gebracht, den sie mit Sicherheit gehabt haben, also drinnen gehabt haben, der definitiv. Aber es wirkte irgendwie so, als ob sie das nicht gewinnen wollten. Also wenn ich mir das angucke und noch so ein paar andere Plays, wo man offene Bälle hat, ich glaube, der Rookie war das, der wirklich ganz frei ist und den Ball nur an sich ziehen muss, ihn aber einfach fallen lässt. Das sind Dinger, die musst du gegen die Patriots machen, weil sonst gewinnst du nicht. Und man hat es gesehen, hätten sie die Dinger gemacht, hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Und da würden wir uns jetzt Gedanken machen über die Patriots und die Chargers wahrscheinlich ja in den Himmel loben, wie sie gut das genutzt haben. Aber es ist nochmal anders gelaufen. Die Patriots haben das Spiel gewonnen, auch wenn noch einiges besser werden muss auf Seiten der Patriots, wenn sie wirklich wieder nach ganz oben wollen.
Ja, absolut. Dieser Punt-Return war wahrscheinlich die spielentscheidende Szene da schon im zweiten Quarter, als dann New England den Safety scoren kann und vor allem dann den Ball wieder bekommt und dann erstmal einen ewig langen Drive über, immerhin 5 Minuten, 50 Yards und 11 Plays hinzaubert und halt dann wenigstens ein Field Goal schießen kann, was natürlich dann schon zu einem 5-Punkte-Lead führt, anstelle der Möglichkeit der Chargers, selber in Führung, die Führung auszubauen, weil es vor diesem Play ja noch unentschieden stand und wenn man sowas nicht gegen die Patriots nutzt, dann sieht's halt ganz schwer aus. Allgemein sind die Chargers in letzter Zeit ein Team, das häufig solche Chancen liegen lässt. Sie haben ja auch diese Saison ganz zu Beginn das erste Spiel leider oder einfach verloren, weil sie das Field Goal kurz vor Ende nicht geschossen haben oder nicht getroffen haben. Im zweiten Spiel dasselbe. Auch letztes Jahr gab es sehr, sehr viele Spiele, die extrem eng entschieden wurden, wenn die Chargers dabei waren und die sie meistens verloren haben. Und das hindert die Chargers eben im Moment auch daran, wirklich in ihrer Division noch weiter oben mitzuspielen, weil jetzt sind sie bei 3-5 und ja, in einer Division mit Kansas City und den Denver Broncos sieht es halt dann sehr schwer aus. Und genau, auch die Oakland Raiders sollte man auch nicht vergessen, die sind auch 3-5 im Moment, aber so wird es für die Los Angeles Chargers wohl nichts mit der Postseason dieses Jahr. Und für die Patriots, haben wir schon gesagt, läuft ganz gut.
Ihr habt schon angesprochen, dass es gerade am Anfang der Saison überhaupt nicht gelaufen ist beim amtierenden Meister. Woran liegt es denn jetzt, dass die Patriots doch eine immense Steigerung und vor allem das Vermögen, auch enge Spiele für sich zu entscheiden, auf einmal wieder gewonnen haben? Ist es so ein bisschen das Fehlen von Stephon Gilmore, der ja vor der Saison für extrem viel Geld verpflichtet wurde und trotzdem viele, viele dumme Strafen in der Defense zu verantworten hat? Oder ist es vielleicht einfach so ein bisschen die Routine des wahrscheinlich besten Quarterback-Head-Coach-Gespanns unserer Zeit? Oder was ganz anderes, zum Beispiel einfach nur Glück, dass die Gegner halt wirklich immer wieder so dumme Sachen machen wie den Punt-Return von
Travis Benjamin. Nein, also ich denke, die Patriots-Offense, darüber musst du uns nicht unterhalten, sie ist im Moment für mich die beste der Liga. Da läuft es wirklich sehr, sehr gut, wenn man sich die Zahlen anguckt. Tom Brady, 32 von 47 Bälle angekommen, 333 Passing Yards, ein Touchdown. Das ist sehr, sehr gut, da muss man sich nicht drüber unterhalten. Es ist, was sich jetzt gezeigt hat, dass die Defense einfach besser geworden ist. Man hatte ja das Thursday Night Game, hatte dort genug Zeit, sich vorzubereiten auf das nächste Spiel, auf die Falcons genau in diesem Fall, und man hat da Verbesserungen gemerkt, es funktioniert jetzt ein bisschen besser, gerade ich finde Calvin Neumann macht das wirklich sehr, sehr gut, der hat dort einige Steigerungen gezeigt und muss jetzt dadurch natürlich durch den Ausfall bedingt von Dante Hightower entsprechend die Rolle übernehmen, auch der andere Running Backer, Alandon Roberts, fand ich auch sehr gut mit zwei guten Stops, auch einmal bei dem Third and Short, wo er ja den entsprechenden Ball halten, den Verteidiger aufhalten kann, den Runner. Also es ist, glaube ich, so einfach die Defense, die besser da ist. Sie geht nicht mehr die großen Big Plays ab. Liegt auch natürlich ein bisschen daran, dass ich denke, die Falcons sind im Moment mit großen offensiven Problemen da, weil sie nicht genau wissen, was ihre offensive Identität ist. Die Running Backs werden dort nicht gut eingesetzt und die Chargers waren halt nah dran. Sie hätten es auch gewinnen können, weil die Patriots auch durchaus Big Plays abgegeben haben, wie zum Beispiel den Run von Mark Ingram. Aber sie haben es dann halt auch nicht genutzt. Deswegen ist es ein bisschen so eine Mischung aus verbesserter Defense, die dort dabei ist, aber auch ein bisschen mit Glück verbunden, dadurch, dass einfach ja der Gegner nicht in der Top-Verfassung da ist oder Fehler sich erlaubt, die man entsprechend dann so nutzen kann, dass man zumindest das Spiel gewinnen kann. Aber ansonsten, die Patriots müssen gerade defensiv sich noch um einige steigern, wenn sie wirklich in den Playoffs weit kommen wollen.
Ja, und eine Statistik, die ich da noch hinzufügen möchte, die ich ganz spannend finde. Die Patriots sind in der Defense das Team, das mit Abstand die meisten Yards erlaubt hat, mit 417. Nur eins von zwei Teams, das mehr als 400 Yards pro Spiel zulässt. Aber dafür sind sie nur auf Platz 15 mit den meisten Punkten, die sie kassiert haben. Also sie haben 22,4 Punkte pro Spiel kassiert und sind damit eben im Mittelfeld der Liga. Das heißt, sie lassen schon viele Yards zu oder haben bisher in der Saison sehr viele Yards zugelassen. Aber jetzt schaffen sie es vermehrt, immer weniger Punkte nur zuzulassen. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Das heißt, wenn sie so jetzt weitermachen können, sie haben jetzt gegen die Jets haben sie 17 zugelassen, davor gegen die Buccaneers 14, jetzt letzte Woche in dem überragenden Sieg gegen die Falcons nur 7 und jetzt diese Woche in der 13. Also diese vier Spiele immer weniger als 20 Punkte zugelassen und das macht natürlich Mut für die Defense, dass es da Adjustments gab, die zugeschlagen haben, wir haben sie jetzt auch gerade schon angesprochen, und dass es auch defensiv jetzt tatsächlich für die Patriots nach vorne geht.
Ja, sehr schön. Das war's auch schon mit den ersten beiden Spielen des vergangenen Spieltages der NFL. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, aber nicht, bevor wir euch noch einen kleinen Tipp in eigener Sache gegeben haben. Wir wären nicht Interception der Football Talk, wenn wir nicht etwas für euch vorbereitet hätten. Live von 21 Uhr bis 22.30 Uhr für euch am Start bei meinsportradio.de und begleiten live für euch und mit euch die Trade Deadline der NFL. Damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir hatten gerade eben schon die Miami Dolphins bei den Baltimore Ravens sowie die New England Patriots zu Hause gegen die Los Angeles Chargers und machen gleich weiter, bleiben auch erstmal noch in der AFC East mit den Oakland Raiders, die vergangene Nacht gegen die Bills aus Buffalo verloren haben. Und naja, denke ich an Oakland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht. So geht es, denke ich mal, einigen zurzeit. Nur 3-5 stehen die Raiders in der Tabelle da. Und das trotz des zurückgekehrten und wiedergenesenen Derek Carr. Was lief falsch bei der 34-14 Niederlage gegen Buffalo?
Ja, Derek Carr ist zwar zurück, hat aber leider nur einen Touchdown und zwei Interceptions geworfen und insgesamt nur ein Rating von 71,2 im Passer-Rating erzielt, was seinem Team eben in diesem Fall nicht gereicht hat, den Sieg zu holen. Vor allem die zwei Interceptions waren natürlich sehr kostbar. Und dazu kommt dann noch das Rushing Game, das halt nicht existent war mit 54 Yards, also sehr, sehr wenig. Und das haben die Buffalo Bills ausgenutzt, die zu Hause gespielt haben und wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, die ja jetzt auch 4-0 sind zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren, meine ich. Und ja, durch einige Fehler natürlich auch, die passiert sind. Also die Interception, die Derek Carr im dritten Quarter geworfen hat, die war halt einfach mit durch das Spiel, weil da war Oakland schon 10 Punkte hinten und dann noch eine Interception. Dann hat Buffalo wieder den Ball, kann Field Goal schießen, dann sind schon 13 Punkte. Dann wieder ein Free and Out direkt im nächsten Spielzug, dann erzielt Flo nochmal einen Touchdown und dann steht es halt 27-7 und dann geht das Spiel, war das Spiel halt quasi schon dahin. Also ich sehe da ein relativ großes Problem tatsächlich mit der Offense in Oakland, da Derek Carr zwar 313 Yards geworfen hat, aber sich eben diese zwei Interceptions geleistet hat und die nur mit einem Touchdown sozusagen nicht halt ausgleichen konnte. Und das kombiniert mit dem Rushing Game, das ja auch durch die Abwesenheit von Marshawn Lynch, der jetzt nächstes Wochenende für sie wieder dabei sein wird, das Rushing Game, das dadurch eben ein bisschen lückenhaft war mit den 54 Yards, führt halt zu einer Leistung, die gegen die Saison sehr starke Buffalo Bills, die den Ball fast nie dem Gegner übergeben sozusagen, sich fast keine Turnovers leisten, dann mal hat dann dieses Spiel mit 20 Punkten Unterschied tatsächlich sogar verliert.
Ja, nochmal dazu. Also ich denke, die Oakland Raiders haben wirklich ein bisschen Probleme auch mit der O-Line. Ich habe das mal angeguckt. Derek Carr hat als Quarterback am wenigsten Zeit, den Ball zu werfen. Er hat nur 2,3 Sekunden Zeit, bis der Defender bei ihm ist. Und das spricht dafür, dass die O-Line, die letzte noch wirklich in hohen Tönen auch gelobt würde, im Moment so gar nicht funktioniert. Auch das Run-Blocking ist mit Sicherheit ausbaufähig. Selbst mit Marshawn Lynch waren es ja nie die großen Running Games von ihm oder auch von anderen Einzelspielern, die dazu beigetragen haben. Das muss man auch so dann ganz ehrlich sagen. Deswegen denke ich, dass bei den Raiders im Moment so ein bisschen auch vieles im Argen ist. Sie haben keine Defense, die tragen kann. Man hat es jetzt am Wochenende gesehen, dass es auch dort entsprechend schwierig wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass einfach Amari Cooper, der ja letzte Woche sehr, sehr stark war beim Spiel gegen die Kansas City Chiefs, das war ja im Endeffekt nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also das war einmal und dann sonst nicht mehr. Auch ansonsten war das Passing-Game eigentlich ganz okay, aber man muss sagen, da fehlt es dann einfach im Endeffekt an den Playmaking, weil die Defense der Bills wirklich sehr, sehr stark war. Mike Hyde hat seine 5. Interception gefangen, war die meisten in der Season bisher, hat auch selbst nur 7 Yards erlaubt bei 3 Catches, also das war auch schon sehr, sehr stark. Und auch der Cornerback Cherise Wright hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht gegen Michael Crabtree, hat 3 Catches erlaubt für 54 Yards und hat weitere 6 Targets, die er bekommen hatte, dafür gesorgt, dass dreimal der Pass nicht angekommen ist, auch wenn einmal dann durch offenen Grund von der Strafe das annulliert wurde, aber trotzdem, die Defense der Bills macht im Moment sehr, sehr viel Spaß, sie sorgen wirklich für ein starkes Yard und die Buffalo Bills haben so ein bisschen jetzt auch in der Offensive wieder ein bisschen was gefunden. Man muss sehen, sie haben mit Shady McCoy jetzt wieder einen starken Running Back, das seitdem der Bye Week spielt das wieder sehr, sehr gut, hat jetzt am Wochenende 151 Yards bei 27 Carry und einem Touchdown, also auch dort wirklich sehr, sehr gut gewesen. Sie haben gutes Clock-Management, insgesamt haben wir 10 Minuten mehr den Ball gehabt, weil wenn das Running Game funktioniert, kannst du ja die Uhr im Endeffekt kontrollieren, wie du willst. Und was halt ganz wichtig ist, sie haben halt ein plus 14 Turnover-Ratio bisher, also sie erzwingen quasi Fehler, 2 Interceptions, 2 Fumbles im letzten Spiel und dadurch machen sie dann auch entsprechend Punkte daraus. Also sie machen selbst keine Fehler. Tyrod Taylor ist bisher solide, es sind keine überragenden Zahlen von ihm, aber er macht seine Sache sehr, sehr gut. Gerade mit Andrew Holmes hat er am Wochenende wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Der ehemalige Raider hat gegen seinen Ex-Verein 3 Catches für 50 Yards und einem Touchdown und das Passer-Rating von Tyrod Taylor war insgesamt 156,3. Also wirklich sehr, sehr gut und es spricht dafür, dass in Oakland im Moment einiges im Argen liegt. Auch Third Down Percentage 30% ist einfach zu wenig. Und bei den Buffalo Bills läuft wirklich sehr, sehr gut. Die Offense funktioniert sogar noch besser und bei der Defense ist der Weg zwangsläufig Playoffs.
Zwangsläufig Playoffs, sagst du? Das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja, die Bills momentan 5. Platz in der AFC und stehen auch tatsächlich in der Division ganz gut da. Es ist ja sowieso, finde ich, spannend zu sehen, dass 3 mögliche AFC East Teams in die Playoffs kommen könnten. Ja, die Dolphins standen jetzt relativ lange eigentlich auf dem letzten Playoff-Spot, sind jetzt zwar wieder raus, können aber trotzdem nochmal hochkommen. Wie weit können die Bills es denn bringen, eurer Meinung nach, in den Playoffs, in den möglichen Playoffs?
Ja, wie weit die Buffalo Bills kommen werden, wird vor allem stark davon abhängen, wie sie jetzt dann in der Regular Season in ihren beiden Duellen mit den New England Patriots spielen. Denn im Moment haben beide 2 Spiele verloren. Die Patriots haben jetzt nächste Woche die Bye Week und dadurch jetzt 6-2, die Bills 5-2. Aber da ist noch alles drin und wenn die Bills es schaffen würden, dass sie gegen die New England Patriots spielen mit der Defense aus den ersten Spielen, dann traue ich den Bills auch zu, dass sie dieses Team der Patriots besiegen. Wenn die Patriots sich natürlich weiterhin steigern in der Defense, dann schwenkt das ganze Ruder wieder eher in Richtung Patriots tatsächlich. Nur im Moment läuft so viel Verrücktes in der NFL. Wir haben schon so viele Spiele gehabt dieses Jahr, die komplett anders verlaufen sind, als wir sie es uns vorgestellt haben. Deswegen schließe ich es im Moment absolut nicht aus, dass die Bills tatsächlich zumindest eins der beiden Spiele gegen die Patriots gewinnen und dementsprechend eine gute Chance haben, sogar den ersten Platz in ihrer Conference beziehungsweise in ihrer Division zu erreichen. Auch wenn natürlich objektiv die Patriots immer noch wahrscheinlich der klare Favorit sind und auch eine sehr hohe prozentuale Wahrscheinlichkeit haben, die Division zu gewinnen. Möglich ist es aber für Buffalo und zumindest den Wildcard-Spot würde ich ihnen auf jeden Fall zutrauen, denn wir haben es gerade schon angesprochen, das Turnover-Ratio von ihnen mit plus 14 ist überragend, das Beste der NFL und ihr Spiel ist halt natürlich auch darauf ausgelegt, dass sie den Ball möglichst wenig abgeben, also sich möglichst keine Turnover leisten. Und mit Tyrod Taylor funktioniert es auch gut, da er halt auch viele kurze Pässe wirft und so Fehler großteils vermeiden kann. Und Zusätzlich jetzt in dem Spiel hat das Run Game ja wieder sehr gut funktioniert, sodass sie die Uhr kontrollieren konnten und die Defense konnte sich ausruhen und dann wichtige Punkte, wichtige Bälle erobern. Sie haben ja das ganze 4 Turnover alleine in dem Spiel sich geholt und wie gesagt sich keins geleistet. Und mit dieser Taktik scheint es ganz gut zu laufen. Und die Playoffs sind auf jeden Fall drin. Wie weit es in den Playoffs dann geht, wird man natürlich dann im Dezember und Januar erst sagen können.
Ja, ich bin da bei dir, Florian. Also ich habe nochmal geguckt gehabt, was du angesprochen hattest. Das 4-0, was sie hatten, war das letzte Mal 1995. Dort haben sie es auch in die Playoffs geschafft. Wildcard-Round gewonnen, dann in der ersten Playoff-Runde leider ausgeschieden gegen die Steelers. Aber es gibt viel Hoffnung im Endeffekt. Also im Endeffekt hängt es davon ab, wie weit kommen sie. Ja, sie kommen so weit, wie ihre offensive Punkte scoren kann. Und das ist genau das Wichtige. Sie sind keine Offense, die normalerweise viele Punkte auflegt, auch wenn das jetzt gegen die Raiders sehr, sehr gut aussah. Sind im Endeffekt eigentlich davon abhängig, offensiv keine Fehler zu machen, weil die Defensive ist wirklich sehr, sehr gut, für mich Top 5, Defense vielleicht sogar Top 3, je nachdem, aber Top 5 sehe ich sie auf jeden Fall, weil sie einfach wenig zulassen. Sie sind sehr, sehr stark, sie lassen wenig Punkte zu, auch wenn sie jetzt viele Passing Yards zugelassen haben, 313 für Derek Carr, aber trotzdem lassen sie dann entsprechend Bend but don't break heißt es immer, also kurz vor Schluss in der Red Zone lassen sie dann wenig zu und das ist genau der wichtige Punkt. Und wenn die Bills weiter so ihr Spiel laufen können, im Laufspiel funktioniert sehr gut mit Shady und Tyrod Taylor macht keine Interceptions, keine Fumbles, dann kann das für sie sehr, sehr weit gehen. Aber wie gesagt, das hängt natürlich davon ab, wie fit bleiben sie, wie spielen sie jetzt gegen die Patriots und so weiter. Also sie sind auf einem guten Weg, weit zu kommen, aber es hängt dann natürlich einfach von ein paar Dingen ab. Ich denke, Wildcard Round ist auf jeden Fall drinne und da mal gucken, gegen wen sie spielen müssen. Dann ich denke, Playoff ist auf jeden Fall möglich für die Bills.
Sehr schön, dann gehen wir gleich mal zum nächsten Spiel. Die Philadelphia Eagles haben gegen die San Francisco 49ers gespielt und mit 33-10 gewonnen. Zwei Teams sind noch ohne Sieg, eins davon sind die San Francisco 49ers. Woran liegt es bei den Niners, dass rein gar nichts zusammenläuft beim ehemaligen Super Bowl-Teilnehmer? Und ich meine, so lange ist das nun auch noch nicht her.
Was hatte das Team auch noch einen anderen Quarterback? Denn mittlerweile steht hier CJ Beathard dort auf der Position, der jetzt dieses Wochenende ein Quarterback-Rating von 5,5 aufgelegt hat. Und das ist nur einer der Teile, der da nicht funktioniert. Also ich meine, sie spielen jetzt mit einem Drittrunden-Pick aus diesem Jahr, der ihren bisherigen Starter verdrängt hat. Und das spricht nicht wirklich für ihre Qualität, muss man dabei sagen. Also CJ Beathard spielt nicht so wie zum Beispiel ein Dak Prescott, der letztes Jahr so spät gedraftet wurde, sondern er spielt einfach wie ein Quarterback, der nicht unbedingt in der NFL spielen sollte. Weil er hat weniger als 50% seiner Pässe dieses Wochenende angebracht. Ich will da jetzt auch ihn gar nicht aber groß schlecht reden, denn die Offensive Line funktioniert auch nicht gescheit und ja, es läuft im Prinzip alles, was schlecht laufen kann, läuft schlecht und gegen die Niners. Und sie hatten jetzt ja auch noch Verletzungspech. Solomon Thomas hat sich, meine ich, verletzt. Und Philadelphia hat da relativ deutlich am Wochenende gezeigt, wer in dem Spiel der stärkere Mannschaft ist. Der Sieg war eigentlich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Und die haben da souverän mit 33-10 gewonnen und wieder mal nochmal demonstriert, dass sie mit 7-1 im Moment verdient das beste Team der NFC sind oder das Team, das zu schlagen gilt auf jeden Fall. Und sie eine gute Chance haben, ja, auch ganz vorne in die Playoffs zu gehen. In diesem Spiel war es ja so, dass Philadelphia relativ schnell in Führung gegangen ist und dann auch bald ja sogar mit 20-0 vorne war. Und bei diesem Stand von 20-0 hat sich Carson Wentz dann mal eine Interception geleistet, aber im Prinzip war das Spiel dort ja schon gelaufen und somit ja war das Ganze relativ gefahrlos und der Sieg absolut verdient. Und für die 49ers, ja, läuft, wie gesagt, so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Es fängt auf der Quarterback-Position an, endet dort aber tatsächlich überhaupt nicht, sondern zieht sich quasi durchs gesamte Spiel durch. Und ja, da ist ein Rebuild fällig. Sie haben es mittlerweile auch eingesehen und sind willig, ihre teuren Spieler zu traden, wenn es ein entsprechendes Angebot, zum Beispiel Draftpicks oder gute jüngere Spieler gibt, zu traden. Und ja, ich bin der Meinung, dass das auch bitter notwendig ist für dieses Team.
Ja, da bin ich da mit dir. Also gerade offensiv ist diese Mannschaft wirklich ganz, ganz schwach. Ich denke, man merkt einfach, dass Kyle Shanahan noch viel Zeit brauchen wird, um dieser Mannschaft entsprechend wieder ein offensives Schema auch einfach zu geben. Das hat man wirklich gemerkt in diesem Spiel. Man guckt, kein Running Game, Carlos Hyde, 25 Yards bei 12 Carries. Das ist wirklich ganz schwach. Und auch das Experiment mit Rookie CJ Beathard ist wirklich grandios in die Hose gegangen. Du hast die Zahlen schon angesprochen. Das ist wirklich nicht gut. Er hat jetzt zwei Spiele gehabt, wo für ihn wirklich nichts zu sehen war. Sowohl gegen die Dallas Cowboys, wo sie 40-0 verloren haben, jetzt wieder 33-10. Das waren für ihn keine guten Spiele und deswegen sollte jetzt Kyle Shanahan ihn wieder auf die Bank setzen, ihm sagen, hey, du hast das zwar gut gemacht, gute Ansätze gezeigt, aber wenn wir Spiele gewinnen wollen, müsste ich einfach auf Brian Hoyer setzen. Gute Ansätze gezeigt in den ersten Wochen, das waren ja auch enge Spiele, die ja ganz, ganz knapp verloren haben, die San Francisco 49ers. Das war eng als jetzt die letzten beiden Spiele, wo es wirklich sehr, sehr deutlich dann auch für sie ging, wo man durchaus die Chancen hatte, auch Spiele zu gewinnen. Und denke, das sollte ihnen so ein bisschen Hoffnung geben. Defensiv, wie gesagt, eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, wie es sich jetzt anhört von 33-10. Also sie haben halt gerade so Ende der zweiten Halbzeit wirklich Ende der ersten Halbzeit nicht aufgepasst und dort viele Punkte zugelassen. Aber ansonsten war das Anfang der zweiten Halbzeit, haben sie zwei Straight Punts geforced, hatten Interception, haben auch sonst gut dafür gesorgt, dass es immer noch in der Nähe war, zumindest sagen wir es mal so, dass man durchaus noch hätte das Spiel drehen können. Deswegen kann man da ein bisschen Lichtblicke rausziehen, das ist aber auch so ein bisschen das Einzige. Ja, und die Philadelphia Eagles war ein gutes Spiel, es gibt mit Sicherheit aber noch Luft nach oben, möchte ich jetzt mal sagen. Also Carson Wentz, diesmal war es keine überragende Performance von ihm, sondern okay. Wenn man sich anschaut, nur 28% der Third Downs sind in First Down geworden. Das ist auch eine Quote, die mit Sicherheit steigerbar ist. Und Carson Wentz hat bei Pressure keinen Ball an den Mann gebracht. Also ist da noch ein bisschen Arbeit für die Philadelphia Eagles, die aber trotzdem souverän gewonnen haben, weil sie eine starke D-Line haben, die dafür gesorgt hat, dass die Offensive der 49ers sich nicht ausbewegen konnte, also keine Möglichkeit hatte, dort sich zu entfalten. Und ansonsten ganz sicherer Sieg für die Eagles. Und die 49ers müssen jetzt gucken, dass sie irgendwie hier mal einen Sieg hinbekommen. Ansonsten betteln sie sich ja mit den Cleveland Browns und werden der First-Round-Pick nächstes Jahr.
Ganz kurz, können die Philadelphia Eagles um Carson Wentz oder sind die Eagles um Carson Wentz ein legitimer Super Bowl-Contender?
Nein. Dafür fehlt noch die Erfahrung. Also das ist immer, Playoffs ist immer was anderes als Regular Season. Ich möchte dann wirklich dann auch sehen, wie er in engen Spielen dann performt gegen eine Defense, die viel, viel besser ist. Also mal angenommen, die Eagles spielen gegen die Seahawks. Das möchte ich sehen. Kann er dort standhalten? Ich meine, wahrscheinlich kriegen sie Homefield Advantage, gehe ich von aus. Aber ich halte die Eagles noch nicht für Super Bowl ready, weil die Defense zwar gut ist und auch die Offensive gute Ansätze zeigt, mit Carson Wentz bisher ein gutes Jahr spielt, aber in solchen Spielen wirst du erwachsen, also in solchen Spielen lernst du ganz, ganz viel und ich denke, dass er dafür noch ein bisschen zu gründlich in den Ohren ist, um in den Super Bowl zu kommen.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich halte sie im Moment schon für eins der besten Teams in der NFC auf jeden Fall und bin vor allem eben auch auf dieses Spiel gegen die Seahawks sehr gespannt, denn Carson Wentz hat ja letztes Jahr auch schon in Seattle gespielt und dabei auch eine Interception geworfen und kein wirklich gutes Spiel gezeigt. Wie es ja vielen Rookie-Quarterbacks in Seattle geht, weil es dort einfach so laut ist und das wirklich ein Test für das ganze Team ist, vor allem weil die Defense der Seahawks ja auch jedes Jahr eine der besten der NFL ist. Und worauf ich auch noch vorausschaue, ist das Spiel gegen die Cowboys dann am 20.11. Denn die Cowboys sind ja einer der Division Rivals und da geht es dann tatsächlich auch darum, wer in ihrer Division ganz vorne stehen wird. Und das wird einer der nächsten, Härtetest für dieses Team sein. Und bis dorthin halte ich sie auf jeden Fall für eines der besten Teams der NFC. Sie haben es ja auch verdient gezeigt bisher mit 7-1. Und nach diesen Spielen werden wir dann nochmal drüber reden und sehen, wer recht hatte, würde ich sagen.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause. Das gerade eben waren die Philadelphia Eagles gegen die San Francisco 49ers.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
In der Woche 8 sind wir mittlerweile schon angelangt. Wir hatten heute schon einige interessante Spiele. Die Dolphins, die Ravens, Patriots, Chargers, Raiders, Bills, Eagles, Niners und kommen jetzt dann direkt zu den Pittsburgh Steelers. Die haben gegen die Detroit Lions gewonnen. Und naja, die Steelers, die sind momentan das Team to beat in der AFC. Direkt gefolgt von den New England Patriots. Haben auch denselben Rekord. 6-2. Was sollten die Steelers eurer Meinung nach noch verbessern, um im letzten Spiel der Saison in Minnesota antreten zu dürfen?
Ganz ehrlich, so viel müssen sie eigentlich gar nicht verändern. Also, okay, vielleicht noch ein bisschen die Effektivität. Wenn ich jetzt mal angucke, Le'Veon Bell hatte gestern bei 25 Carries 76 Yards. Das heißt knapp 3 Yards per Carry, ein bisschen mehr. Kann er auch besser, das weiß er glaube ich auch selber. Wobei auch dort die Defense der Lions auch ihren Beitrag dazu hatte, dass es nur so wenig waren. Auch Big Ben 17 von 31, aber trotzdem dann insgesamt für 317 Yards mit einem Touch und eine Interception. Ist okay, aber wie gesagt, Completion-Anzahl kann man auch nach oben schrauben, ist ein bisschen mehr nur als 50%, das kann er auch besser, das weiß er selber. Aber ansonsten sieht das wirklich ziemlich gut aus. Also man hat jetzt geguckt, Juju Smith-Schuster, bombastisches Spiel, 8 Targets, 7 Catches, 193 Yards, ein Touchdown, längstes Passplay der Franchise-Geschichte mit dem Touchdown, den er dort gemacht hat, hat gegen 5 verschiedene Verteidiger Pässe gefangen und hatte ein Passer-Rating von Big Ben auf ihn, war das 145,8, also wirklich sehr, sehr stark. Vielleicht das einzige Problem war so ein bisschen die Pass-Defense, die wirklich eigentlich bisher sehr, sehr gut gespielt hatte, aber diesmal wirklich sehr viel zugelassen hat, insgesamt 423 Passing-Yards, wobei dort auch der Pass-Rush den Anteil hatte, dass sie nicht zu Matt Stafford gekommen sind, aber ansonsten sieht das wirklich sehr, sehr gut aus Sicht der Steelers.
Ja, absolut, da stimme ich dir überall zu. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir vor 3 Wochen noch nach der 30-9 Niederlage gegen Jacksonville diskutiert haben, was mit den Steelers los war, als damals Ben Roethlisberger seine 5 Interceptions geworfen hat. Jetzt, seitdem haben sie alle Spiele gewonnen. Das 20-15 gegen die Lions war nicht das aufregendste aller Spiele, aber trotzdem ein ja ziemlich souveräner Sieg der Steelers. Vor allem Juju Smith-Schuster hat natürlich rausgestochen. Also für einen Rookie, der nicht mal in den Top 60 im Draft gepickt wurde, 193 Yards in seiner ersten Saison, das war eine sensationelle Leistung von ihm. Und ja, auch die Defense fand ich sehr stark von Pittsburgh, denn die Detroit Lions haben es geschafft, 5 Field Goals zu schießen, aber tatsächlich keinen einzigen Touchdown zu erzielen. Und ja, das heißt, einerseits muss man dann natürlich die Pittsburgh Defense loben, andererseits auch gleichzeitig die Detroit Lions Offense kritisieren, denn sie waren häufig in der Red Zone, haben es dann aber nie geschafft, wirklich in die Endzone reinzukommen, und das hat natürlich dann das Spiel gekostet am Ende. Sie waren ja auch schon zum Beispiel einmal an der 1-Yard-Linie, hatten dann Fourth and Goal und dann das 1-Yard, das sie noch gehen müssten, und ja, daraus ist dann halt ein kleiner Sack resultiert, wodurch Pittsburgh wiederum den Ball bekommen hat. Und durch solche Kleinigkeiten hat sich das Spiel dann eben auch zugunsten der Steelers gewendet, und dann haben sie das Spiel souverän nach Hause gebracht. Sind jetzt wie gesagt bei 6-2 und damit auf dem besten Weg in die Playoffs, was vor 3 Spielen noch ganz anders ausgeschaut hat, als sie diese katastrophale Performance gegen die Jaguars hingelegt haben. Mittlerweile sieht es wieder gut aus, und ja, wenn Big Ben vielleicht noch ein paar mehr Pässe tatsächlich an den Mann bringen kann, dann sieht das sehr gut aus für die Steelers.
Ja, bei den Lions hingegen läuft momentan eigentlich fast gar nichts. Trotz der Verletzung von Packers Superquarterback Aaron Rodgers schaffen sie es nicht an den Packers vorbei und müssen sogar aufpassen, dass sie nicht noch von den Chicago Bears überholt werden. Ist Stafford, der Quarterback der Lions, vielleicht doch ein bisschen overrated? Da war ja letzte Saison, als er ziemlich gut gespielt hat, so ein kleiner Hype um ihn. Und vor allem natürlich das Wichtigste, was glaubt ihr, wo geht die Saison noch hin für die Detroit Lions?
Also ich denke, wenn man das Spiel nimmt und auch vielleicht letzte Saison haben die Lions viele knappe Spiele gewonnen. Ich glaube, es waren insgesamt von ihren Siegen, von neun Siegen waren es, glaube ich, sieben, die ganz knapp entschieden wurden in den letzten Quarter, mit dem letzten Drive. Und das haben sie halt diese Saison halt nicht. Da merkt man dann halt auch schon, dass das Running Game jetzt hat am Wochenende nicht gut funktioniert. Das fehlt da sonst so ein bisschen. Amir Abdullah zeigt immer mal wieder ein gutes Spiel, aber ist halt nicht konstant auf diesem Niveau. Und das ist halt ein Problem, wenn man halt verlangt, dass Matt Stafford immer diese Zahlen auflegt, geht das entsprechend auch nicht so gut. Ich denke auch defensiv geht das auch noch ein bisschen besser. Aber dieses Spiel gestern, das war einfach, ja, sie haben es einfach nicht hingekriegt, den Ball in die Endzone zu bekommen. Selbst von wirklich, also ein Yard-Linie haben sie es nicht hingekriegt, was natürlich auch an einer sehr, sehr guten Defense der Steelers lag, aber man muss sich schon fragen, warum kriegen sie das nicht hin? Also das ist schon eine gewisse Frage, da war das Play-Calling auch nicht das Beste mit Sicherheit, aber ich mache mir eigentlich um die Lions jetzt nicht so viele Sorgen, weil die eigentlich genug Qualität dort haben. Natürlich haben sie jetzt die letzten drei Spiele verloren, das ist nicht positiv, gerade aber sollten sie auch versuchen, zu Hause viel mehr Spiele zu gewinnen. Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, sie haben zu Hause von vier Spielen erst ein einziges gewonnen. Und das kann natürlich nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein, die auswärts viel besser sind. Die ersten Niederlage jetzt erst auswärts kassiert. Bei den Steelers kann man das auch mal verlieren. Wobei es natürlich sehr, sehr unglücklich ist aus Sicht der Lions, das Spiel so zu verlieren. Matt Prater, wirklich ganz, ganz sicherer Mann. 5 von 5, das Ding reingeschossen. Aber da muss ein Touchdown muss einfach reingehen, weil so viele Möglichkeiten, wie sie hatten, ja, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen, dass sie es nicht hingekriegt haben, diese Pille wirklich in die Endzone zu bekommen. Also es war nicht nur Red Zone Efficiency 0%, sondern auch Third Down Conversion war auch mit 16% wirklich sehr, sehr schwach. Es waren 2 von 12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es sieht eigentlich gut aus, aber die letzten Kleinigkeiten fehlen einfach so ein bisschen. Diese letzte Möglichkeit, dass man dieses Spiel noch irgendwie gewinnen kann im Endeffekt.
Ja, genau, und da kann man ja auch hinzufügen, Matthew Stafford, 423 Yards hat er geworfen, dazu noch 11 gelaufen, ist jetzt der Quarterback, der die meisten Yards in dem Spiel erzielt hat, ohne einen Touchdown zu werfen, der erst überhaupt mit mehr als 400 Yards ohne Touchdown, also auch eine Seltenheit, die nicht so häufig vorkommt. Und wir haben die NFC North ja auch schon angesprochen, und wenn man jetzt auf den Spielplan der Lions schaut, die spielen nächste Woche in Green Bay, in Lambeau Field, gegen einen Backup-Quarterback und nicht gegen Aaron Rodgers, was das Spiel natürlich deutlich ausgeglichener macht und nochmal spannender, denn die Packers sind ja auch nur ein Spiel im Moment vor ihnen. Das heißt, gewinnen die Detroit Lions das Spiel, dann sind sie gleich auf und sie haben im Moment den Tiebreaker, der wichtig sein könnte, wenn sie dann am letzten Spieltag der Saison nochmal gegen Green Bay spielen, aber dann zu Hause. Nur dann vielleicht natürlich auch wieder, wenn Aaron Rodgers wieder fit ist. Und ja, also sollten sie dieses 4-4 schaffen, dann werden sie immer noch ein bisschen hinter den Wildcard-Spots in der Division, denn es gibt ja durchaus einige Teams, die bisher nur 2 und noch mehr, die nur 3 Niederlagen haben. Aber es ist natürlich schon möglich, dort noch hinzukommen. Vielleicht kommen auch mit der Zeit wieder diese knappen Siege zurück, die Matthew Stafford letztes Jahr ja tatsächlich ausgezeichnet haben. Er hat ja auch einen durchaus sehr teuren Vertrag diesen Sommer unterschrieben, und um den zu rechtfertigen, wäre es natürlich auch angebracht, wenn er diese knappen Siege wieder zurückholen kann, die ihn so speziell machen.
Ja, dann widmen wir uns jetzt zum Schluss sozusagen, bevor wir das Ganze hier abschließen, was die Spiele angeht, mal nochmal den Cleveland Browns. Die haben in London gespielt dieses Wochenende und verloren 16-33 gegen die Minnesota Vikings. Die Browns, wir haben es vorhin schon erwähnt, 2 Teams sind momentan noch ohne Sieg. Das eine Team sind die San Francisco 49ers, das andere Teams die Cleveland Browns, und vor der Saison sah es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also ich hätte die Browns nicht bei 0-8 gehabt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Woran denkt ihr, liegt das? Die Browns verlieren ja auch tatsächlich ziemlich viele relativ knappe Spiele, auch wenn es hier jetzt zum Beispiel bei 33-16 nicht danach aussieht, aber das Spiel war nicht so extrem schlecht, wie es jetzt im Endeffekt dasteht.
Genau, Patrick, die ersten 3 Quarters sah es wirklich sehr, sehr gut aus aus Sicht der Browns. Ich denke gerade die Defense der Browns, das merkt man, die ist wirklich sehr, sehr stark. Sie haben nur 88 Net Rushing Yards erlaubt und somit ja, eine wichtige Waffe von den Minnesota Vikings weggenommen. Trotzdem hat Jerick McKinnon ein gutes Spiel gehabt, 50 Rushing Yards gehabt nach Kontakt, waren sogar 46, also er hat nur 4 Rushing Yards vor dem Kontakt hingekriegt und insgesamt 5 Missed Tackles geforced und auch aus dem Backfield war er wirklich sehr, sehr gut bei 6 Catches, 72 Yards und dann sogar 11,7 Yards after the catch, also nachdem er den Ball gefangen hatte, also wirklich sehr, sehr gut. Das große Problem ist einfach die Offense der Cleveland Browns, das muss man so sagen. Das Running Game sah jetzt ein bisschen besser aus. Da finde ich aber jetzt auch noch Luft nach oben, da muss auch noch viel, viel mehr kommen. Isaiah Crowell hat jetzt einen Touchdown gelaufen, ich glaube 61 Yards hatte er am Ende gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. DeShone Kizer mit 18 von 34 für 179 Yards. Ja, es ist okay. Man merkt halt, der Junge ist halt noch roh genug. Er hat im Moment auch wirklich mit Selbstvertrauen zu kämpfen, weil der mal immer wieder startet, dann gebencht wird, dann wieder startet, dann wieder gebencht wird. Aber jetzt durfte er mal bis zum Ende durchspielen. Hilft ihm vielleicht auch so ein bisschen. Man hat es ihm aber auch einfach gemacht mit vielen kurzen Pässen, um einfach auch gegen die starke Defense der Minnesota Vikings eine Lösung zu finden. Und ansonsten, ja, Third Down Conversions 30% ist nicht gut. Third Down Red Zone Efficiency 33% auch ausbaufähig. Also es liegt nicht an der Defense der Browns, sondern an der Offensive. Und da ist Hugh Jackson, der ja eigentlich ein offensiv denkender Head Coach ist, gefragt. Da muss er eine Lösung finden, weil ansonsten sein Kopf bald am Pranger. Also da muss er bald gehen entsprechend.
Ja, ich halte vor allem ihre Rotation auf der Quarterback-Position für äußerst fraglich. Also da die schon Kizer mitten im Spiel mal rauszunehmen und dann mal nicht spielen zu lassen, dann doch wieder spielen zu lassen und jetzt eben doch wieder auf ihn zu vertrauen, das stärkt auf keinen Fall sein Selbstbewusstsein, sondern sorgt eher für Unsicherheit und erlaubt dem Team natürlich auch nicht, in offensiv in irgendeine Art von Rhythmus zu kommen. Das sieht man ja auch daran, dass sie gerade mal 14,9 Punkte pro Spiel erzielen können. Also das ist Platz 31 in der Liga und damit gewinnt man natürlich nur sehr wenige Spiele. Sie hatten jetzt natürlich auch mal wieder Pech, dass Myles Garrett, ihr Nummer 1 Draftpick aus diesem Jahr, wieder mit einer Concussion draußen war das Wochenende. Und sonst positiv kann man natürlich noch hinzufügen, dass sie zum ersten Mal diese Saison in der Halbzeit in Führung waren gegen die Vikings bei einem Spiel in London jetzt, was ein bisschen Mut macht, dass man vielleicht noch ein oder zwei Spiele dieses Jahr gewinnen kann. Und abgesehen davon werden sie sich wohl wieder um den Nummer 1 Draftpick mit den 49ers battlen, wie schon im letzten Jahr. Und eine andere Baustelle, die mir noch aufgefallen ist, schon über die letzten Spiele dieses Jahr jetzt, die sehr, sehr vielen unnötigen Strafen, die das Team immer wieder nach hinten geworfen haben, immer mal wieder First Downs aufgegeben dadurch oder es der Offense einfach noch schwerer gemacht haben, durch so kleine Strafen, die halt wirklich bei dem Team gefühlt sehr, sehr häufig gekommen sind, die natürlich auch es nochmal schwieriger machen, dann wirklich in den gescheiten Rhythmus zu kommen, wenn man immer wieder durch so kleine Einschnitte sozusagen nach hinten geworfen wird.
Ja, interessant. Also ich bin tatsächlich gespannt, ob die Cleveland Browns sich diese Saison noch einen Sieg holen können. Sie spielen ja, sie standen wie gesagt letzte Saison auch schon bei einem Nuller-Rekord da bis relativ zum Schluss der Saison, haben dann am Ende noch ein Spiel gegen die Los Angeles beziehungsweise damals noch San Diego Chargers gewonnen. Und naja, wenn man sich den Schedule der Cleveland Browns anschaut, steht da in dieser Saison wieder das Spiel gegen die Los Angeles Chargers auf dem Spielplan. Damit machen wir nochmal eine kurze Pause. Doch bevor wir in die Pause gehen, eine kleine Sache in eigener Sache sozusagen. Bei meinsportradio.de wird der November zum Movember. Bedeutet, für jeden Podcast-Download spendet meinsportradio.de einen Cent an die Movember Foundation. Macht mit, downloadet die Podcasts und spendet zur Forschung und Vorbeugung gegen Prostatakrebs. Mehr Informationen natürlich unter meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. meinsportradio.de goes Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Woche 8, wie gesagt, schon ziemlich mittig in der Saison eigentlich. Wir hatten es gerade eben von den Cleveland Browns und da ist mir auch tatsächlich noch eine kleine Statistik über den Weg gelaufen und zwar 19 Pass-Touchdowns von den beiden Quarterbacks Carson Wentz und Deshaun Watson, die beide mit einem Draft-Pick, der eigentlich den Cleveland Browns gehört hat, gepickt wurden im Draft und dagegen stehen 17 Interceptions von den Browns Quarterbacks, also wirklich eine aussagekräftige Statistik. Doch bevor wir uns jetzt hier weiter mit dem oder in dem Nuller-Team der Cleveland Browns verirren, widmen wir uns doch mal dem spannendsten Spiel des Spieltages, wenn nicht sogar der ganzen bisherigen Saison. Texans gegen Seahawks, 38-41, das Duell der Super Quarterbacks und eigentlich auch der Super Defenses. Wo lagen die größten Vorteile der Hawks gegenüber den Texans, dass sie sich am Ende den Sieg noch geholt haben?
Also ein Vorteil war natürlich das Heimspiel für Seattle. Denn man hat ja schon im ersten Quarter gesehen, in den ersten 6 Minuten musste Deshaun Watson 2 Timeouts nehmen. Und auch in der zweiten Halbzeit mussten sie dann wieder ziemlich am Anfang der Hälfte schon das erste Timeout nehmen. Daher hat die Kommunikation im CenturyLink Field in Seattle natürlich sehr schwierig ist, da der sogenannte 12th Man da immer für ordentlich Lautstärke sorgt. Und ja, abgesehen davon muss ich erstmal sagen, das Spiel war wahrscheinlich das Spiel des Jahres. Es gab so viele Lead Changes. Alleine im vierten Quarter in den letzten Minuten ging es hin und her, wild über das Spielfeld und dann in den letzten 3 Minuten wirft Russell Wilson noch eine Interception. Man denkt, das Spiel ist schon aus, wenn die Texans 1 oder 2 First Downs machen können. Doch dann werden die wieder gestoppt. Dann bekommt Seattle nochmal den Ball mit weniger als 2 Minuten zu spielen und sie laufen nochmal 80 Yards über das Feld. Also wer das nicht gesehen hat, unbedingt Highlights oder das ganze Spiel nochmal anschauen, denn es lohnt sich wirklich. 41-38 sagt ja auch der Score schon. Und wirklich allergrößte Empfehlung, sensationelles Spiel, das die jeweiligen Fans der beiden Teams einiges an Nerven gekostet haben wird. Und ja, auch ganz großes Lob an die Quarterbacks, die da gespielt haben.
Auf jeden Fall, gerade natürlich auch Deshaun Watson, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Er ist der absolut. Hat sich ja gut präsentiert dort vor Ort, 402 Passing Yards für geworfen, 4 TDs geworfen. Ich glaube, er ist der erste Quarterback, Rookie Quarterback, der es geschafft hat, für 400 Yards zu werfen, 4 Touchdowns zu werfen und für mehr als 50 Yards zu laufen. Das hat selbst ein Cam Newton nicht geschafft. Also spreche ich dafür, dass er im Moment wirklich sehr, sehr stark in Form ist. Natürlich hat er 3 Interceptions geworfen, ein Pick 6 ja ganz zu Anfang, der sehr, sehr crucial war und auch zum Ende hin 1-2 vielleicht Fehlentscheidungen getroffen, aber der Mann ist, wie gesagt, doch jung und es gab, glaube ich, einen, auf Twitter habe ich es gelesen, da hatte einer ja den Sieg, die Niederlage angekreidet an Deshaun Watson, da bin ich überhaupt nicht dabei. Natürlich, er hat 3 Interceptions geworfen, klar, aber er hat etwas gemacht, was, glaube ich, sonst noch nie gemacht wurde in den letzten Jahren. Er hat die Legion of Boom einfach getestet und wollte gucken, wie können die standhalten gegen meine Pässe und man hat gemerkt, da gab es einige Lücken. Also wenn du für 402 Yard wirst, dann hast du viel richtig gemacht. Dass aber natürlich auch mal ein Richard Sherman Interception abfängt, ist auch klar, weil der Mann ist einfach einer der Top Cornerbacks einfach immer noch. Der hat 2 Interceptions am Ende sogar noch gehabt. Also das war gut. Man muss einfach sagen, dass das Play dazu nicht passiert hat, aus Sicht der Texans. Also da ist Jimmy Graham 15 Yards von mir herum, ist kein Gegenspieler. Ja, und das nimmt er dankbar an und läuft das Ding in die Endzone. Also da haben sie nicht aufgepasst. Das hätten sie verhindern können und auch verhindern müssen, diesen 18-Jahres-Pass, der da ankam. Aber ansonsten, das war ein Hammerspiel. Es ging hin und her, man hat alles zu sehen bekommen. Die Texans sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Und das war eigentlich ein Spiel, wo ich gedacht habe, okay, das wird sehr defensiv geprägt sein. Aber es war es gar nicht. Also es war wirklich High-Flying, High-Scoring. Auch Russell Wilson hat unglaubliche Plays gehabt, wirklich unglaublich auch gelaufen. 452 Yards am Ende für geworfen, 30 Yards selbst erlaufen. Also hat viel Spaß gemacht zuzugucken, das muss man sagen. Und aus Sicht des Seahawks war der Sieg ganz, ganz wichtig. Und die Texans natürlich sehr bitter, dass es am Ende dann so knapp nicht gereicht hat. Aber es macht viel, viel Hoffnung für die Zukunft. Sie müssen aber gucken, dass sie in ihrer Division weiter dranbleiben können, weil sie im Moment 2 Spiele dahinter sind. Also 3-4 sind es im Moment und sind jetzt nur auf Platz 3 in ihren Division, das sollten sie eigentlich dringend verhindern.
Ja, absolut. Und noch ein Punkt zu Houston. Also Deshaun Watson hat ganz stark gespielt und natürlich die Kombination von DeAndre Hopkins und Will Fuller war sensationell. Die beiden haben zusammen 349 Yards abgerissen und 3 Touchdowns, also sensationell. Und bei Seattle ein Negativpunkt in dem Spiel war das Rushing Game, denn ja, Russell Wilson hat 30 Yards erlaufen, alle anderen Running Backs zusammen 3 und dementsprechend war es umso beeindruckender, wie Russell Wilson ohne irgendein Running Game dort seine Yards abgerissen hat und das Team kommt ja quasi alleine zum Sieg geführt hat, ohne irgendeine Unterstützung im Rushing zu haben. Und ja, ich würde es damit beenden, dass die beiden Quarterbacks auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch von sich hören lassen werden. Vor allem auch die von Watson, der ist ja jetzt noch Rookie und von dem wird man noch einiges hören, wenn er fit bleibt.
Ja, von Deshaun Watson wird man auch einiges hören, wenn er fit bleibt. Wo oder wie weit kann Deshaun Watson denn in dieser Saison sein Team führen und wo geht die Reise für die Seahawks hin?
Also fangen wir mal mit den Texans an. Ich finde, die Texans müssten eigentlich ihre Division gewinnen, weil sie für mich das beste Team insgesamt haben. Sowohl offensiv als auch defensiv haben sie eigentlich das beste Team. Wie gesagt, sie stehen im Moment mit 3-4 da und sind auch nur auf Platz 3, weil die Titans und die Jacksonville Jaguars einen positiven Rekord haben von 4-3. Aber ist halt auch noch nicht alles gesprochen. Also das ist wirklich ganz, ganz eng. Da gibt es noch viele Division-Matchups ja auch noch. Also da wird es dann hin und her gehen. Welche Tiebreaker kann die Texans gewinnen? Das wird sehr, sehr wichtig sein, dass sie diese Dinger gewinnen. Es kann auch durchaus passieren, dass aus der Division vielleicht sogar 2 Wildcard-Teams kommen. Keine Ahnung. Also bei den Jacksonville Jaguars weiß man ja nie. Die Defense ist ja bombastisch, aber die Offense, naja, sagen wir mal so, die ist gut, aber die hat auch viele Fehler mal drin. Die Titans sind bisher auch noch nicht überzeugend und konstant gut, auch wenn sie jetzt die letzten 2 Spiele gewonnen haben. Also die Texans müssen sich strecken, aber haben auf jeden Fall für die Zukunft viel Upside. Mit dem Quarterback haben sie endlich das große Problem gelöst und die Defense ist bombastisch. Natürlich fehlt jetzt Marcellus und auch J.J. Watt, aber trotzdem ist sie immer noch sehr, sehr stark und gehört zu den Top 10, nicht sogar Top 5 Defenses in dieser Liga. Ja, und die Seahawks stehen jetzt damit 5-2, Moment noch vor den Los Angeles Rams, weil sie einen Tiebreaker dort haben. Und für sie sollte einfach das Pflicht sein, in die Playoffs zu kommen. Ich habe geguckt, 5-2 sind das letzte Mal so gut gestartet, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Also das heißt, Super Bowl kann durchaus das Ziel sein. Ich denke, viele Mannschaften sind auch durchaus am Struggeln. Gute Mannschaften wie die Green Bay Packers, die Cowboys sind auch noch nicht zu 100% da. Die Giants sind auch wirklich gar nicht vorhanden diese Saison. Also sie haben gute Möglichkeiten, sind auch sehr, sehr erfahren schon in den Playoffs gewesen. Das heißt, wenn sie so weitermachen wie bisher, wenn Russell Wilson weiter wie ein Mark hier hinten spielt und unglaubliche Plays macht, dann kann die Reise für die Seahawks wirklich sehr, sehr weit gehen. Ob es dann bis nach Minnesota reicht, hängt natürlich ein bisschen davon ab, haben sie die Homefield Advantage, gegen wen spielen sie in den Playoffs, das kann man ja vorher nicht so genau wissen, aber es sieht bisher sehr, sehr gut aus, da darf sich aber natürlich auch keiner verletzen, bis dahin ist ihm noch ein bisschen eine Zeit.
Ja genau, bei den Seahawks sehe ich das ähnlich, da schätze ich den Homefield Advantage besonders wichtig ein, denn wenn man vergleicht, wie sie auswärts und zu Hause spielen, dann ist da immer ein großer Unterschied zu sehen. Dementsprechend wird es natürlich wichtig sein, dass sie möglichst in den Top 2 ihrer Conference sind und dann zumindest in der Divisional Round den Homefield Advantage haben und dann je nach Ergebnis des anderen Spiels auch im Conference Championship Game. Ich traue ihnen aber auf jeden Fall zu. Also Divisional Round sollte eigentlich Pflicht sein für dieses Team, das jetzt noch ihre Defense auch hat, die alle in ihren besten Jahren sind und man weiß auch nicht, wie lange dieses Team noch so zusammenbleiben kann, weil in der Defense ja einige Spieler sind, die wirklich teuer sind und da auch wieder nach dieser Saison einige Vertragsverlängerungen anstehen und vor allem nach der nächsten Saison wird dann nochmal alles teurer, da dort wieder, ich glaube, 3 Spieler sind, die einen neuen Vertrag dann wahrscheinlich aushandeln werden. Das heißt, Seattle muss diese Jahre mit der Defense jetzt natürlich auch nutzen, bevor da was Neues nachkommt. Und das andere Team, die Houston Texans, sie stehen im Moment bei 3-4. Es wird spannend zu sehen sein, ob sie die Playoffs schaffen. Ich würde ihnen auf jeden Fall zutrauen, denn ich bin der Meinung, dass sie mit Deshaun Watson einen der besten Quarterbacks im Moment der Liga haben. Und das Beeindruckende finde ich halt, dass Deshaun Watson absolut keine Nerven zeigt. Also er ist ein Rookie-Quarterback und hat in CenturyLink Field gespielt wie fast kein anderer Quarterback es kann. Das war absolut beeindruckend und zeigt mir halt auch, nachdem er letztes Jahr schon das College-Championship-Game gewonnen hat und da so souverän aufgetreten ist, dass der wirklich eiskalt ist und das Team ganz weit führen kann. Wenn natürlich die anderen Teile der Mannschaft auch mitspielen. Du hast angesprochen, sie haben in der Defense einige Verletzungsprobleme. Das könnte sie ein bisschen aufbremsen, da man ja eigentlich am Anfang der Saison so gedacht hatte, die kommen vor allem über ihre Defense. Und ja, in ihrer Division sind die Playoffs auf jeden Fall drin und entscheidend wird da halt das Duell mit den Jacksonville Jaguars, denn die Tennessee Titans haben jetzt zwar 2 gewonnen, aber trotzdem bin ich mir bei denen nicht sicher, wie es weitergehen wird, da ich die durchaus als ein eher unsicheres Team einschätze im Moment.
Ja, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, zum Schluss am 31. Oktober ist die Trade Deadline in der NFL und weil es so schön ist und weil wir nämlich am 31. Oktober auch abends von 21 Uhr bis 22.30 Uhr hier eine Interception-Spezialfolge, eine Live-Sendung zur Trade Deadline auf die Beine stellen, würde ich nun von euch noch ganz gerne eure aktuellen Lieblings-Trade-Rumors wissen. Ja? Also meins ist da, glaube ich, definitiv die mögliche Rückkehr von Megatron, was mich persönlich wirklich sehr freuen würde, weil er einer der begnadetsten und begabtesten Spieler unserer Zeit ist.
Ja, das wäre natürlich ein Hammer, ja, wenn Megatron zurückkommen würde. Finde ich auch sehr, sehr gut. Muss mal gucken, wo er dann hingeht. Es sind wohl 2 Teams dort im Gespräch, aber es ist nicht genau bekannt, wer das jetzt genau gewesen ist. Aber es gibt dort genug Teams, die Wide Receiver Help brauchen. Auch zum Beispiel ja die Chicago Bears, die ja auch sehr heiß im Moment in Diskussion sind um den Receiver der Pittsburgh Steelers, Martavis Bryant, der ja diese Woche nicht gespielt hat, ausgelockt wurde. Und mit der Performance von Juju Smith-Schuster kann man jetzt hier drüber nachdenken, ob man nicht tradet und da vielleicht den einen oder anderen guten Pick für kriegt. Gerade natürlich jetzt auch die Bears, die aufgrund der schweren Verletzung von Zach Miller ja dringend irgendwie Pass-Targets brauchen für ihren Rookie-Quarterback Mitch Trubisky. Also ich finde, das ist etwas, was man mit Sicherheit beobachten sollte bis ja morgen Abend.
Ja, und ich würde nochmal zum Spiel der Seahawks gegen die Texans kommen, denn wir haben da ja den Offensive Tackle, den Duane Brown, der bei den Texans spielt und jetzt die letzten Wochen eben Holdout war, weil er gerne einen neuen Vertrag möchte. Und jetzt genau dieses Wochenende zurückgekehrt ist im Spiel gegen die Seahawks, wo man ja weiß, dass die Seahawks seit mehreren Wochen schon große Probleme auf ihrer linken Seite in der O-Line haben, vor allem auf der Left-Tackle-Position und dort sehr gerne noch jemanden verpflichten wollen, wo ja auch mehrere Namen schon im Gespräch waren. Und ja, wenn jetzt tatsächlich Duane Brown natürlich noch kommt, wäre das sehr amüsant, da er jetzt dieses Wochenende noch gegen die Seahawks gespielt hat. Für Seattle wird es schwierig, da sie fast keinen Cap-Room mehr haben mit ungefähr 2 bis 3 Millionen, die da noch über sind. Das heißt, vielleicht würde da dann auch noch was anderes passieren, dass zum Beispiel ein Jeremy Lane getradet wird, um so ein bisschen Platz zu schaffen.
Oder Jimmy Graham.
Genau, wobei ich das nach dem Spiel gestern Abend jetzt auf keinen Fall mehr denke, denn man muss auch sehen, er hat jetzt die letzten 3 Spiele jeweils mindestens einen Touchdown gemacht, gestern sogar 2. Und ja, daher, da er das auch vor dem Spiel von vom Schneider, dem General Manager, komplett verneint wurde und abgelehnt wurde, dass er getradet werden könnte, also jegliche Möglichkeit davon glaube ich tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Und so muss man sehen, ja, ob die Seahawks tatsächlich noch aktiv werden oder nicht.
Dann würde ich sagen, schließen wir die Sendung heute damit. Das war Interception, der Football Talk bei meinsportradio.de diese Woche mit Sebastian Mühlenhof, Florian Harrer und Patrick Rebin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Interception, der Football Talk zu Woche 9.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.